SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und heute nehme ich Sie mit ins Gummistiefelland. Im Hochmoor Blindelesee im Westallgäu hat mir der Biologe Siegfried Kehl gezeigt, wie Moore beim Hochwasserschutz helfen können. Die Torfmoose, die im regengespeisten Hochmoor wachsen, saugen Wasser auf wie ein Schwamm.
Wenn man so einen Torfmoos nehmen würde, so eine Handvoll Torfmoos, und das einfach mal auspresst mit der Hand, oh, dann laufen da wirklich das 20- bis 30-fache an Wassermenge raus, weil das Moos diese Speicherzellen hat, um Wasser zu speichern. Und das ist die Wasserspeicherung vom Torfmoos, aber der Torfkörper selber speichert ja auch nochmal Wasser.
Mehr dazu später. Auch sonst ist es heute eine ziemlich nasse Sendung. Wir fahren nämlich raus aufs Mittelmeer. Unter anderem begleiten wir Seegraswächter, die vor den Balearen das wertvolle Poseidongras schützen wollen. Aber zuerst berichten wir über einen Rekord, der niemanden freut. Es geht um die Erderhitzung. Auch wenn es bei uns zuletzt viel geregnet hat und manchmal eher kühl war, weltweit war der Juni der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus gemeldet. Und seit einem Jahr knackt jeder Monat die 1,5-Grad-Marke des Pariser Klimaabkommens, liegt also mindestens 1,5 Grad über der Durchschnittstemperatur zu Beginn der Industrialisierung. Das will ich mir einordnen lassen von Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Janina, was bedeutet das jetzt?
Naja, die Meldung, dass der Juni schon wieder der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung war, das macht eben nur deutlich, die Erderhitzung ist längst Realität. Und diese 1,5 Grad sind für uns eben deshalb eine so relevante Messgröße, weil sich die Vertragsstaaten auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 ja darauf geeinigt haben, dass sie die Erderhitzung im besten Fall eben unter 1,5 Grad, maximal unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen wollen. Denn, und das ist jetzt die Wissenschaft dahinter, ab 1,5 Grad Erderhitzung nehmen die Klimarisiken rasant zu. Das hat der Weltklimarat IPCC berechnet und aktualisiert das eben auch immer wieder in seinen Sachstandsberichten. Klimarisiken, das bedeutet eben das Abschmelzen der Polkappen, Hitzewellen, Dürren einerseits, Starkregenereignisse andererseits. Also alles das, was wir eigentlich heute schon erleben, kommt dann sehr wahrscheinlich viel häufiger vor.
Das ist aber verwirrend. Jetzt haben wir die 1,5 Grad ja schon überschritten. Bedeutet das, wir kämpfen auf verlorenem Posten?
Ja, das ist verwirrend, weil diese 1,5 Grad Grenze sich auf das langjährige Mittel bezieht. Und dafür nehmen Klimaforschende meistens eine längere 30-Jahres-Periode in Betrachtung. Bedeutet, Paris ist nicht verfehlt, denn Copernicus schreibt ja nur in Anführungszeichen von 13 Monaten in Folge, in der wir die 1,5 Grad Grenze überschritten haben. Nichtsdestotrotz, diese 13 Monate, die ziehen ja den Durchschnittswert nach oben, auch wenn der Betrachtungshorizont eben noch nicht ausreicht. Und die Prognosen sagen auch, dass wir die 1,5 Grad Erwärmung in einem langjährigen Mittel laut aktuellem Weltklimaratsbericht wohl in den nächsten 20 Jahren auch überschreiten werden. Und zwar unabhängig davon, wie schnell die Emissionen jetzt reduziert werden. Das zeigt nochmal, wie verzögert das Klimasystem auf die von uns gemachte Erderhitzung eben reagiert. Die Treibhausgase, die heute unsere Erderhitzung verursachen, die haben wir schon vor Jahrzehnten in die Atmosphäre gepustet.
Danke, Janina. Welche Folgen die Erderhitzung hat, das zeigt sich gerade auch am Mittelmeer, ausgerechnet jetzt in der Urlaubszeit. An der Küste in Italiens Süden breitet sich der Feuerwurm aus. Der wird so lang wie ein Lineal und Kontakt mit seinen Borsten kann richtig fies sein. Daniela Stahl weiß mehr.
Er sieht aus wie eine Raupe, wird bis zu 30 Zentimeter lang. Auf seinem rot-orangen Körper wachsen helle Borsten. Der Feuerwurm. Das Tier gibt es schon lange im Mittelmeer. In den vergangenen Jahren hat er sich aber explosionsartig an den Küsten im Süden Italiens ausgebreitet. Grund ist vor allem, dass das Wasser immer wärmer wird, als Folge des Klimawandels. Ideale Bedingungen für den Vermocane, wie er hier in Italien genannt wird. Die Tiere leben vor allem in felsigen Gewässern, unter Steinen oder zwischen Seegräsern. Der Kontakt mit ihren Borsten kann schwere Hautreizungen auslösen, manchmal stärker als bei Quallen. Gerade für Menschen mit Allergien kann das riskant sein. Und die Tiere sind extrem anpassungsfähig, was ihre Ernährung angeht, erklärt die Meeresbiologin Michela D'Alessandro vom Nationalen Ozeanographischen Institut OGS. Es handelt sich um einen sehr gefräßigen Organismus. Eigentlich sind Feuerwürmer Aasfresser, die sich von Kadavern ernähren. Aber weil es jetzt zu viele davon gibt, musste er sich umstellen und ist jetzt auch zum Raubtier geworden. Für die Fischer wird die Lage immer schwieriger, denn die Würmer stürzen sich auch auf die Fische in den Netzen. Hier, schau, den haben sie komplett aufgefressen. Da ist nur noch die Hauptgeräte übrig. Das kommt immer öfter vor. Früher war ab und an mal ein Wurm dabei. Der hat pro Fang 2 oder 3 Fische erwischt. Inzwischen könne er einen Großteil seines Fangs nicht mehr verkaufen, sagt Salvatore Folone. Er fordert mehr Aufklärung. Die Fischer dürften Fischreste und die Würmer nicht zurück ins Meer werfen, damit sie sich nicht weiter vermehren. Das Nationale Ozeanographische Institut forscht nun an Möglichkeiten, um zu verhindern, dass sich der Feuerwurm noch weiter ausbreitet. Dazu werden derzeit Daten gesammelt, wo die Tiere besonders häufig vorkommen.
Die Feuerwürmer leben unter anderem im Seegras, wir haben es gehört. Und diese Seegraswiesen wollen wir uns genauer ansehen. Sie sind nämlich Hoffnungsträger, um den Klimawandel ein bisschen auszubremsen. Denn Seegras kann in seinen Wurzeln mitunter hunderte Jahre lang mehr Kohlenstoff speichern als Wälder an Land. Vor den Balearen im westlichen Mittelmeer patrouillieren Boote, um das wertvolle Poseidongras am Meeresboden zu schützen. Die Seegraswächter suchen und verwarnen Yachtbesitzer, die in den Wiesen ankern und Teile davon zerstören könnten. Hans-Günther Kellner war dabei.
Marcel Barnolet fährt mit dem kleinen Boot der Umweltbehörde der Baleareninseln aus dem Hafen von Andratx auf Mallorca. Die Stadt ist beliebt, der Hafen gilt als Gourmetparadies. Viele Yachten ankern aber auch in den malerischen Buchten jenseits der Städte der Baleareninseln. Um die geht es Marcial heute. Wir überprüfen jetzt, ob die Yachten mit ihren Ankern die Seegraswiesen auf dem Meeresgrund beschädigen. Wir haben Apps für die Handys, auf denen verzeichnet ist, wo man am besten ankern kann und wo die Seegraswiesen sind, über denen man den Anker nicht auswerfen darf. Wir informieren die Kapitäne, wo der Meeresboden sandig ist und sie ankern dürfen. Überprüfen wir mal, ob der hier unsere App und das Ankerverbot in Seegraswiesen überhaupt kennt. In diesem Fall ist alles okay, der Anker liegt tatsächlich im Sand und nicht im Seegras. Aber Marcel unterhält sich trotzdem ein paar Minuten mit dem Kapitän, einem Spanier. An Tagen mit schlechter Sicht bis auf den Meeresgrund könne man mit den Apps vermeiden, versehentlich den Anker in eine Seegraswiese auszuwerfen, sagt Marcel. Nach wenigen Minuten verabschiedet er sich freundlich. 19 solcher Patrouillenboote hat die Umweltbehörde der Balearen. Zudem hat die Regionalregierung 300 Bojen installiert, an denen die Boote auch festmachen können, wenn die erlaubten Ankerplätze alle belegt sein sollten, erzählt Marcel. Die Region der Baleareninseln ist die erste in Spanien, die ihre Seegraszonen mit so einem strengen Ankerverbot schützt. Wer dagegen verstößt, muss mit Bußgeldern von 300 bis 100.000 Euro rechnen. Die Höhe hängt von der Größe der Yacht und vom angerichteten Schaden ab. Wir haben hier Schiffe, die sind bis zu 120 Metern lang. Wenn es ganz schlecht läuft, kann so eine Yacht bis zu einem Hektar Seegras zerstören. Denn das Problem ist ja nicht nur der Anker, sondern auch die Kette. Und die rasiert wie eine Guillotine die Seegraswiese ab. Doch mit dem Verbot sei auch das Bewusstsein der Bootsführerinnen und Bootsführer gestiegen, sagt der Seegraswächter. Der Nautikverein von Andratx hilft zum Beispiel bei der Wiederansiedlung der Seepferdchen in den Buchten um den Küstenort. Das hat der Club stolz auf seiner Webseite mit. Und die Seepferdchen sind längst nicht die einzigen Tiere, die in den Seegraswiesen leben. Die Biodiversität dort ist größer als in einem Wald an Land. Das ist wie ein Dschungel, da leben bis zu 1500 Arten. Sie sind ein wichtiges Refugium für die Fische. Und sie helfen uns sehr bei der Regenerierung der Strände. Sie sind aber vor allem wichtig für das Klima. Sie nehmen je nach Standort mehr als 30 Mal mehr von dem klimaschädlichen CO2 auf als die Wälder an Land, sagt Marcel. Sie zu schützen, schütze also auch die Zukunft der Balearen. Ich hoffe, dass meine Kinder die Balearen mit ihrer enormen Lebensqualität noch so erleben können wie ich. Die Schönheit unserer Inseln und auch der Buchten. Der Tourismus übt einen enormen Druck aus, aber gerade darum müssen wir dafür sorgen, dass er auch nachhaltig ist. Die spanische Regierung will übrigens noch in diesem Jahr ein ähnliches Ankerverbot für die Seegraswiesen an der gesamten spanischen Küste vorlegen.
Seegraswiesen also sind super wichtig für Klima- und Artenvielfalt. Und das stimmt auch für ein anderes Ökosystem, Moore. Heute habe ich ein Moor-Special für Sie. Erstmal erzählt Martin Thiel, was genau an Mooren so einzigartig ist.
Moore sind ganz besondere Feuchtgebiete. Sie sind geprägt durch Wasser, Pflanzen und Torf. Pflanzen, die absterben, werden auf dem nassen Boden nur unvollständig abgebaut und als Torf abgelagert. Moore bieten Lebensraum für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten wie fleischfressende Sonnentaubpflanzen und Schmetterlinge wie den Hochmoorbläuling. Und in ihren jahrhundertealten Torfschichten speichern die Moore dieser Welt gewaltige Mengen Kohlenstoff, zweimal mehr als die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Allerdings, das mit der Kohlenstoffspeicherung funktioniert nur, solange ein Moor nass ist. Die meisten Moore in Deutschland wurden aber entwässert, zum Beispiel um Torf zu stechen oder um die Flächen als Äcker und Wiesen zu nutzen. Die Folge? Sauerstoff gelangt an den Torf. Der Torf wird zersetzt und es wird massenhaft Kohlendioxid frei, oft auch Lachgas. Und das sind Treibhausgase, die den Klimawandel anheizen. Die trockengelegten Moore in Deutschland verursachen rund 7% aller deutschen Emissionen. Was helfen würde? Die Wasserstände wieder anzuheben. Auch das kürzlich verabschiedete EU-Renaturierungsgesetz sieht vor, geschädigte Moorböden wiederherzustellen. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Dafür müsste man jährlich mindestens 50.000 Hektar wieder vernässen. Das entspricht einer Fläche fast so groß wie der Bodensee. Davon sind wir meilenweit entfernt.
Da muss also mehr Tempo rein. Die Mitarbeitenden im NABU-Projekt Naturvielfalt Westallgäu wollen wenigstens einige Moore in Baden-Württemberg renaturieren. Mitte Juni war ich mit dem NABU-Biologen Siegfried Kehl unterwegs im Hochmoor Blindelesee bei Leutkirch im Allgäu. Bei fast jedem Schritt versinken wir knöcheltief im Wasser. Nach dem Dauerregen in den Wochen davor ist es hier noch nasser als sonst. Eine gute Gelegenheit, um mit dem Moorfachmann über einen weiteren Vorteil zu sprechen, den Moore bieten, wenn sie möglichst intakt sind. Sie sind nicht nur Lebensraum und Kohlenstoffspeicher, sie können auch beim Hochwasserschutz helfen. Das wird wegen der Erderhitzung immer wichtiger.
Global, das Gespräch.
Mit dem Klimawandel fällt Regen ja öfter als Starkregen. Und Sie sagen, gerade wenn es extrem regnet, sind Moore wichtig für den Hochwasserschutz. Warum? Wie wirken die?
Also brauchen wir jetzt nur mal hier in die Fläche zu schauen. Da steht die Torfmoose oben drauf. Und diese Torfmoose haben die Fähigkeit, sehr viel Wasser zu speichern. Das 20- bis 30-fache in speziellen Speicherzellen, die die in den Blättern haben. Und Torfmoos bildet ja den Torf. Unten drunter haben wir dann diese Torfschichten, die saugen dann das Wasser auch nochmal auf. Ja. Und wenn man hier in die Fläche schaut, dann sieht man, da gibt es kleine Senken und da bleibt erstmal das Wasser stehen und es läuft einfach nicht so schnell ab. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen das Wasser erstmal in der Fläche halten und dass es langsam abfließt.
Und das ist dann ja auch ein Vorteil, wenn dann wieder die nächste trockene Phase kommt, ne?
Genau, bei einer Trockenheit ist es natürlich so, dass das Wasser ist in dem Moor gespeichert, wird aber langsam auch wieder abgegeben. Das heißt, die Umgebung von Mooren sind oftmals dann lange Zeit noch feucht, während andere Wiesen vielleicht nebendran trocken fallen, haben wir da immer noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden vom Moor.
Welche Art von Hochwasserschutz können Moore leisten und welche Art sollten sie eben nicht leisten?
Wenn es Starkregenereignisse gibt, dann kann so ein Hochmoor und auch ein Niedermoor wie ein Schwamm wirken und das Wasser erstmal zurückhalten. Was ich eher negativ sehe, ist, wenn man so ein Moor nutzt als Überschwemmungsfläche und sagt, jetzt leiten wir halt einfach das Wasser in dieses unbrauchbare Land ein. Man muss vielleicht eher dran gehen und sagen, warum entstehen denn solche Hochwässer? Das ist nicht nur wegen den hohen Mengen an Niederschlag, sondern weil wir einfach auch sehr viel Fläche versiegelt haben. Und jeder Weg hat einen Graben und das Wasser läuft einfach sehr, sehr schnell ab. Und wenn man das verhindern kann, auch durch Moore, dann haben wir schon mal viel getan von Hochwasserschutz.
Jetzt sind ja viele Moore in Deutschland in keinem guten Zustand. Was muss passieren, damit Moore diesen Hochwasserschutz auch wirklich leisten können?
Ja, ein Moor muss dazu eigentlich intakt sein. Ja, wenn man ein entwässertes Moor hat, ein vorentwässertes Moor, ist es tatsächlich so, dass da Grabensysteme sind und durch diese Grabensysteme wird natürlich das Wasser auch schnell abgeleitet und fließt dann auch wieder sehr zügig quasi zum nächsten Gewässer und der Rückhalt im Gelände ist einfach dann auch nicht so stark gegeben. Ja, also eine gewisse Menge schon, aber sobald diese Gräben dann wirken und funktionieren, dann läuft das Wasser einfach dort auch schnell ab. Und diese Gräben gilt es einfach zu verschließen.
Das heißt, ein Moor zu renaturieren bedeutet Entwässerungsgräben schließen?
Ein Moor zu renaturieren bedeutet in erster Linie mal in das Moor muss Wasser hinein. Und man muss das für jedes Moor einzeln betrachten, warum da eigentlich kein Wasser mehr drin ist und welche Stellen man angeht, um das Wasser im Moor zu halten. Das muss man wirklich für jedes Moor einzeln machen, weil es ganz unterschiedlich gemacht wurde. Manche wurden komplett systematisch entwässert und andere wurden eben wie hier eher ja, chaotisch. Der eine hat da gegraben, der nächste hat an einer anderen Stelle gegraben und dann hat man da verschiedene Stichkanten und das ist dann wirklich von jedes Moor einzeln zu betrachten, was man da für Maßnahmen nimmt.
Spundwände wären eine Maßnahme?
Also Spundwände, um so einen Graben zu verschließen, würde man quasi sogenannte Spundwände einbringen. Das sind spezielle Holzbalken, die man in den Torfkörper bis ganz nach unten einschlägt oder mit dem Bagger reindrückt, damit quasi bis zum Grund hin der Torfkörper abgedichtet wird wieder. Ja, und dann kann man dort auch noch mit Torf aus dem Moor da so einen Torfpfropfen einbringen, damit dieser Graben einfach wieder zu ist. Ja. Das wäre die Möglichkeit, den Wasserhaushalt wieder herzustellen. Aber es gibt noch viel weitere Sachen, wenn man dann Richtung Artenschutz denkt, dass man eben Bäume von der Fläche holt und da wieder Lichträume schafft oder sowas. Das gehört genauso zu einer Renaturierung von einem Moor, wenn man es aus Artenschutzgründen betrachtet. Jetzt zur Funktionsweise von Moor wäre es vor allem, dass das Wasser in der Fläche bleibt.
Ja. Da gibt es ja bestimmt auch Widerstände. Wie schaffen Sie es, die Anlieger an den verschiedenen Mooren ins Boot zu holen?
Ja, natürlich gibt es Widerstände. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Leute von Anfang an mitnehmen wollen. Das heißt, wir haben jetzt an allen Mooren, die wir gemacht haben, eigentlich sehr zeitnah eine Informationsveranstaltung gemacht.
Und im Prinzip geht es aber darum, den Anliegern Alternativflächen anzubieten, dass sie also ihre Flächen tauschen oder dass sie vielleicht ihre Flächen dann auch verkaufen.
Ja, am liebsten wären wir mir natürlich, wenn sie es verkaufen würde, das wäre das Einfachste für uns. Da ist natürlich immer eine Frage des Preises. Wir können auch nicht unendlich viel bieten und andersrum darf man auch die Preise irgendwie nicht kaputt machen. Aber die meisten wollen tatsächlich tauschen. Und dazu benötigt es eben Tauschflächen, aber das ist auch nicht so ganz einfach, an diese Flächen zu kommen momentan. Also die Flächenverfügbarkeit im Allgäu ist jetzt nicht so ganz einfach.
Moore renaturieren heißt das nicht, aber auch mehr Stechmücken.
Diese Diskussion wird immer wieder geführt. Es gibt tatsächlich eine Untersuchung aus Norddeutschland. Natürlich haben wir in diesen Gewässern auch Stechmücken, die sich hier entwickeln, aber das sind eigene Arten. Wir haben ja nicht nur die Stechmücke, das sind ja mehrere hundert Arten an Stechmücken, die es gibt. Und in Hochmooren haben wir ganz spezielle Stechmücken, die mit diesen Bedingungen auch zurechtkommen. Nur wandern die jetzt nicht sehr weit. Also das haben die in dieser Untersuchung festgestellt. Die Stechmücken bleiben eigentlich im Moor und gehen jetzt nicht einen Kilometer zur nächsten Ortschaft oder sowas, ja. Natürlich nehmen die vielleicht ein bisschen zu, weil auch mehr Wasser da ist. Andererseits muss man sagen, wenn ich ein funktionierendes System habe, also auch noch wieder die Räuber irgendwann kommen, dann pendelt sich das Ganze auch wieder ein.
Und wenn ich also die Libellen fressen dann die Mücken?
Zum Beispiel die Libellenlarven oder Wasserkäferlarven oder Wasserkäfer, die würden dann die Mückenlarven in den Gewässern auch fressen, ja. Wenn das System komplett stimmt.
Malen Sie mal ein Bild. Wie sieht der blinde Lisée aus, wenn er fertig renaturiert ist? Was wächst und lebt hier?
Das Bild könnte so aussehen, dass hier etwas mehr Licht da ist, ein paar Bäume mehr verschwinden. Dadurch haben wir die Pflanzen, die jetzt sowieso noch an kleinen Ecken da sind, die wertigen Pflanzen wie Rosmarinheide und Moosbeere und Sonnentau, wieder eine Chance, sich auf größerer Fläche zu verbreiten. Aber es gäbe auch vielleicht eine Chance, dass Pflanzen auch wieder einwandern von den außengelegenen Mooren. Also Pflanzen, die hier bereits verschwunden sind, wieder eine Chance haben, auch hier zu wachsen. Was hier zum Beispiel nicht mehr da ist, ist die Kreuzotter. Die haben wir keine 2-3 Kilometer weiter drüben. Ist die vorhanden in einem sehr schönen Bestand? Könnt ihr mir vorstellen, dass die zum Beispiel auch gern wieder hierher kommen würde? Oder verschiedene Libellenarten, die gerne im Mooren sind, die hier aber teilweise schon bereits fehlen.
NABU-Biologe Siegfried Kehl über die Renaturierung von Mooren und über Moore als Helfer beim Hochwasserschutz. Zum Thema Moore habe ich auch noch einen Buchtipp. Moore sind wie Menschen nur nasser von Swantje Furtak und dem emeritierten Professor für Moorkunde Hans Josten, den viele den Moorpapst nennen. So flapsig wie der Titel sind auch viele Texte im Buch formuliert. Der Band ist voller Fun Facts für die nächste Party. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass intakte Moore einen höheren Wassergehalt haben als Bier. Oder dass man im Moor nicht versinkt, es sei denn, man stellt sich sehr ungeschickt an. Alles aufbereitet in leicht verdaulichen kurzen Kapiteln mit vielen Bildern. Dazwischen gibt's knallharte Wissenschaft und eindringliche Appelle, die Moore zu schützen. Jede und jeder kann was tun, zum Beispiel Blumenerde ohne Torf verwenden oder weniger Milchprodukte kaufen. Denn oft fressen Kühe Gras von entwässerten Moorböden. Und warum sind Moore wie Menschen? Auch unter Mooren, habe ich erfahren, gibt's Geizhälse, Egoisten und Sturköpfe. Wie das gemeint ist, steht im Buch. Es heißt, Moore sind wie Menschen nur nasser, kostet 20 Euro und ist erschienen im Katapult Verlag. Jetzt können wir die Füße endlich abtrocknen. Vom Moor geht's auf den Acker. Da kann künstliche Intelligenz in Zukunft wohl helfen, den Einsatz von Pestiziden zu verringern. Die Idee? Landwirte sollen nur noch die Pflanzen auf den Äckern bekämpfen, die wirklich Probleme machen. Das Unkraut soll zentimetergenau bekämpft werden mit automatisierten Hacken und Düsen. Pascal Kiss aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat das Projekt am Deutschen Forschungszentrum für KI in Osnabrück besucht.
Nur was auch wirklich stört, soll hier auf dem Maisfeld entfernt werden. Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz testet auf einem Acker bei Osnabrück eine neue Technik. KI entscheidet, welche Unkräuter wirklich weg müssen und welche stehen bleiben dürfen. Durch dieses intelligente Unkrautmanagement sollen weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, sagt Marian Renz vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
Die Vision dahinter ist, dass man Unkrautregulierung umweltfreundlicher gestalten kann, dass man weggeht von größeren reinen Monokulturen, wo auf dem gesamten Acker dann wirklich nur diese eine Art vorkommt.
Für dieses intelligente Unkrautmanagement analysiert die KI bei jeder Pflanze, wie nah die Wildkräuter an der Nutzpflanze stehen, ob sie wirklich viele Nährstoffe wegnehmen. Nur dann sollen die wildgewachsenen Pflanzen bekämpft werden. Beim Ökoanbau kommt dann eine intelligente Hacke zum Einsatz. Durch KI-Technik bearbeitet die Hacke nur an den Stellen den Boden, wo Wildpflanzen auch wirklich stören. Für den konventionellen Anbau kommen intelligente Düsen zum Einsatz. Pflanzenschutzmittel werden dann nur da eingesetzt, wo die Kräuter auch wirklich weg müssen. So kann die Artenvielfalt auf dem Acker deutlich erhöht werden, hofft das Forschungsteam. Und auch die Nutzpflanzen sollen profitieren, sagt Dieter Trautz, Agrarwissenschaftler von der Hochschule Osnabrück.
Je mehr Blütenpflanzen, Unkräuter oder Beikräuter im Feld sind, umso mehr Nahrungsangebot habe ich für die Nützlinge und umso besser können die dann ihren Job machen, um die Schädlinge zu bekämpfen.
Der Acker wird wieder mehr zum Lebensraum. Und die Technik könnte in Zukunft wichtig werden, wenn der Einsatz von Pestiziden in der EU weiter eingeschränkt wird. Natürlich muss ich auch erst noch zeigen, was ökonomisch sinnvoll ist und wie die neue KI-Technologie ankommt. Klar ist, die intelligenten Hacken und Düsen müssen noch verbessert werden. Drohnen und autonom fahrende Roboter müssen die Daten vorab aufnehmen. Und diese Daten müssen dann einen Tag lang aufbearbeitet werden. Noch ein bisschen umständlich, sagt auch Marian Renz vom DFKI.
Wenn aber alle Ecken und Kanten ausgebügelt sind, dann ist es eigentlich möglich aufzunehmen, direkt zu verarbeiten und dann auch direkt in einem Rutsch zu hacken. Also das wäre theoretisch alles an einem Tag möglich.
Wie viel Pflanzenschutzmittel in der konventionellen Landwirtschaft eingespart werden kann, lässt sich noch nicht abschätzen. Bisher war die KI-Entwicklung im Fokus der Wissenschaftler. Klar ist aber, die intelligente Hacke könnte vor allem den ökologischen Anbau weiter verbessern und für mehr Artenvielfalt sorgen, wenn wildgewachsene Pflanzen stehen bleiben, weil sie gar nicht stören. Die dürfen nun dank KI weiter wachsen.
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und das war Global, das Umweltmagazin. Uns gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, bis bald.